willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode habe ich einen Interviewgast und zwar die Scheidungsanwältin Saskia Schlemmer und wir reden über Untreue, Eheverträge und Scheidung. Ganz viel Spaß dabei! Leben-Podcast und YouTube-Video. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast und ich freue mich total, dass sie da ist. Und zwar darf ich heute die Saskia Schlemmer, aka die Scheidungsanwältin, auf Instagram alle Fragen stellen, die mir so unter den Nägeln brennen oder von denen ich denke, dass sie auch die Liebe-Leben-Podcast-HörerInnen interessieren könnten. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist, liebe Saskia. Ich würde dich bitten, dich einfach mal kurz vorzustellen, weil ich finde dich sehr besonders und sehr cool. Aber viele kennen dich vielleicht noch nicht. So, was macht dich als Scheidungsanwältin so besonders? Was ist auch das Besondere an deinem Insta-Kanal? Was würdest du sagen?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier bei dir sein darf heute und ja, hoffentlich nochmal neue Menschen erreiche mit meinem Herzensthema. Ich bin Saskia, ich bin 35 Jahre jetzt alt. Ich hatte letzte Woche Geburtstag.
Genau, herzlichen Glückwunsch, nachträglich.
Danke dir, muss ich einmal meinen normalen Slogan korrigieren im Kopf. Ja, ich bin Scheidungsanwältin, wie du gerade gesagt hast, und bin selber verheiratet. Das kommt dann immer im zweiten Satz direkt. Habe zwei Kinder und mache aber neben meinem Anwaltsalltag, in dem ich vorzugsweise Scheidungen begleite, aber auch viele Eheverträge mache, bin ich noch auf Social Media unterwegs und kläre da einfach über das auf, was Frau meiner Meinung nach wissen muss, bevor sie heiratet, bevor sie Ja sagt, bevor sie sich für Kinder entscheidet. Das ist so mein Herzensthema, wo ich selber sagen würde, dafür stehe ich.
Okay, und du sagst jetzt Frau, also du willst die Frauen aufklären. Hast du denn auch Männer, die sich an dich wenden und bei dir Klient werden dürfen? Oder ist es eher so, dass du sagst, nö, ich mache nur Frauen?
Ja, ich glaube, das hat sich mittlerweile so etabliert, dass man denkt, dass ich nur Frauen mache. Und ich unterscheide da tatsächlich ganz klar in meiner Anwaltstätigkeit, ja, und aber auch in meiner Öffentlichkeitsarbeit, so nenne ich das jetzt einfach mal. Und mir ist es ein sehr, sehr großes Anliegen, wirklich diese Infos gerade an Frauen rauszubringen. Und da bin ich auch wirklich konkret. Ja, ich sage ja auch, jeder kann ja meinen Content konsumieren. Das ist ja jetzt irgendwie nicht, man muss ja nicht vorher ankreuzen, männlich, weiblich, divers. Das kann ja jeder nehmen. Aber mir geht es bei den Messages eben um die Frau. Ich habe auch Mandanten. Männliche Mandanten, lustig, dass du das gerade sagst. Ich habe mich gerade noch mit jemandem telefoniert und der hat auch gesagt, oh, das schreiben. Ich sage nur, wow. Also auch da, ja, ich kann auch beide Seiten vertreten. Es ist auch super wichtig, dass ich das als Anwältin kann. Ich sage auch immer auf Social Media, ich weiß ja, wie ich in beide Richtungen argumentieren muss. Als Anwältin bin ich Interessenvertreterin, das ist mein Job. Ja? Und da vertrete ich nicht nur Frauen, und das sage ich auch auf Social Media ganz klar, ganz öffentlich, vertrete tatsächlich beides gerne. Mir ist es einfach nur wichtig, dass Frauen hinschauen und das, ja, möchte ich transportieren, nach außen bringen.
Hat es den Hintergrund zum Thema Altersarmut oder dass eben Frauen häufig durch die Care-Arbeit weniger Chancen haben, in Ehen, in Familien, eben ihr finanzielles Pölsterchen so zu schaffen? Oder was ist so der Hintergrund? Ich meine, du hast auch ein Buch geschrieben, einen Bestseller. Der heißt, das Buch, das du vor deiner Hochzeit gelesen haben musst. Und ich finde es richtig, richtig cool, weil es tatsächlich ein Buch ist, wo man viele Informationen bekommt über diese rechtliche Seite, man es aber eben sehr gut lesen kann. Also man versteht, was du einem erklärst. Also ich habe es quasi als ganz normale Ehefrau gelesen, was ich sehr, sehr cool finde. Also was inspiriert dich dazu, diese Öffentlichkeitsarbeit zu machen und auch was hat dich dazu inspiriert, dieses Buch zu schreiben?
Also erstmal diese Message, Frau, wach auf, Frau, pass auf. die kommt natürlich stark auch aus meinem Alltag, ja, dass ich da das einfach merke. Und ich muss aber auch sagen, dass auch vielleicht meine eigene Geschichte jetzt gar nicht so, wie die Zuhörer das jetzt erwarten würden, aber dass die auch eine Rolle spielt. Und zwar glaube ich, dass in unserer Welt einfach die Vorstellung, du kannst irgendwie als junge Frau alles haben, ja. Du lebst nicht mehr in den 60er Jahren, du kannst erfolgreich sein, du kannst Familie haben, du kannst, weiß ich nicht, jeden Tag noch gestylt rumlaufen und irgendwie alles doch wuppen. Da wacht man dann ganz, ganz böse in der Realität auf, wenn man dann selber Kinder bekommt, ja. Und ich muss auch sagen, mein damaliges Ich, ja, mein Ich, das dann vor, ja, 7 Jahre oder noch länger quasi schwanger wurde, das wurde dann erstmal wirklich auch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ja, das muss ich so ehrlich formulieren. Ich habe mir schon, glaube ich, sehr viele Gedanken darüber gemacht. Wie machen wir das in unserer Beziehung? Was ist, wenn einer mehr arbeitet, wenn ich nicht so viel arbeiten kann? Ich möchte hinterher eben keinen Nachteil haben. Das waren alles Gedankengänge, die ich damals schon hatte, aber so die Auswirkungen davon, die waren mir überhaupt gar nicht in dem Ausmaß klar. Das muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, das merkt man auch erst selbst, wenn man in der Rolle ist. Aber mir wird dieses Thema viel zu wenig sensibilisiert. Und was verändert im Leben? Im Leben verändert vielleicht gar nicht so in erster Linie die Ehe, sondern eben das, was mit der Ehe oft einhergeht, die Familiengründung, ja. Und warum scheitern Ehen? Weil man sich auseinanderlebt, weil es nicht mehr passt. Und was ist dann quasi so der Bumerang? Ja. Auch wieder die Familiengründung. Man muss es so hart sagen, weil das ist das, warum du als Frau so viele Einbußen hast. Du hast in der Karriere Einbuße. Du hast die sozusagen auch für eine sehr, sehr lange Zeit. Also auch wenn du irgendwann wieder in den Job zurückkehrst. Ja, du bist aber natürlich nur Teilzeit tätig oder deutlich weniger. Du bist immer eingeschränkt. Du bist immer letzten Endes so die Letztverantwortliche in der Kette. Natürlich haben wir auch heute Männer, die unterstützen. Oder es gibt auch Partnerschaften, wo probiert wird, eine sehr gleiche, paritätische Aufgabenteilung zu übernehmen. Aber die Realität zeigt eben, dass diese großen Einschnitte immer noch bei Frauen sind. Und das ist eben so meine Message auch, die ich auf Instagram vertrete, mein Buch. Das ist dadurch entstanden, dass ich einen Ehevorbereitungskurs entwickelt habe. Ich habe damals gesagt, Mensch, alle gehen zum Geburtsvorbereitungskurs. Was ist denn eigentlich mit der Ehe? Keiner weiß, was er da unterschreibt. Das ist ein Vertrag, der euch hinterher ja auch mal um die Ohren fliegen kann, ja, und ihr denkt, ihr seid abgesichert, ihr seid es aber vielleicht in der Realität gar nicht, ja, oder ihr habt gedacht, ihr vertraut auf so viele Aussagen eures Partners und hinterher sieht man dann, wenn man dann im Rechtsstreit ist, was das Gesetz eigentlich bedeutet. Und da habe ich einen Ehevorbereitungskurs, wie ich gerade gesagt habe, entwickelt und ja, der war sehr oder wurde sehr dankend angenommen, aber irgendwie da auch letzten Endes so die Message, ja, Moment mal, jetzt haben wir das alles hier gehört, aber gibt es das nochmal irgendwo zum Nachlesen? Und dann war das quasi der nächste Schritt. Und ich glaube einfach, dass ja, dieses Bewusstsein, was bedeutet Ehe in den verschiedenen Lebenskonstellationen, welche Auswirkungen hat das, das soll man nicht erst bei der Scheidung feststellen, sondern bitte, wenn man heiratet. Wenn du das erste Mal im Rahmen deiner Scheidung von Versorgungsausgleich hörst, von Zugewinnausgleich, von Trennungsunterhalt, das überfordert, ja. Und sich damit schon mal in guten Zeiten zu beschäftigen, ist so ein bisschen mein Credo. Auch glaube ich nämlich, dass wenn man ganz bewusst sich fürs Heiraten entscheidet, ja, und auch für oder mit Ehevertrag eine bewusste Entscheidung trifft, macht man das, wenn man Gespräche mit dem Partner geführt hat. Und ich glaube, dass das auch hinterher Auswirkungen auf die Ehe selbst hat, ja. Ja, weiß ich nicht. Und um es ganz hart zu formulieren, vielleicht schaffen wir noch ein paar vorher den Absprung.
Ja, erstens das. Oder tatsächlich, ich meine, mein Traum wäre es ja, dass Menschen auch vor der Ehe sich um Paarberatung kümmern. Also nicht nur um die rechtlichen Themen, sondern auch um die emotionalen oder auch um Kommunikationsthemen. Und was du jetzt gerade angesprochen hast, wenn die vorher schon schaffen, über einen Ehevertrag zu reden, dann können die vielleicht auch in der Partnerschaft besser reden oder eben auch schnell feststellen, dass das nicht geht und vor allen Dingen dann auch bei einer Trennung vielleicht auch viel besser miteinander umgehen, als diesen Rosenkriegsscheiß dann zu produzieren, wo alle drunter leiden, wo Kinder instrumentalisiert werden. Ich finde es echt ganz gruselig. Aber ja, ich meine, mein Buch heißt, was alle Paare wissen sollten, aber niemand sagt, beziehungsweise es hätte eigentlich heißen sollen, was keiner hören will. Aber der Verlag hat gemeint, naja, dann kauft es aber auch keiner. Aber die wollen es nicht hören, dass es eben Scheps gehen kann, dass jemand fremd gehen kann. Ich bin ja aufs Fremdgehen spezialisiert und ich sage halt den Leuten auch, hey, eine Affäre ist in der Wahrscheinlichkeit relativ hoch und deutlich höher, als dass ihr ein Leben lang ewige Treue habt. Und es will halt immer
Ja.
keiner wahrhaben.
Man weiß, was ich auch so komisch finde, dass man sich meistens gar nicht selbst reflektiert. Also, dass man gar nicht auch an den Punkt kommt und sagt, ja, Moment mal, klar bin ich heute nicht mehr der Mensch, der ich vor 10 Jahren war. Vielleicht entwickle ich mich weiter. Ich weiß, dass ich vielleicht irgendwann an den Punkt komme, wo ich sage, gibt es noch mehr Möglichkeiten? Ist es das vielleicht alles schon gewesen? Also, dass das ja natürliche Prozesse im Leben sind.
Voll.
Ich finde, das wird immer ausgeblendet. Man tut so, ja, nee, das passiert mir alles nicht um mich herum, ja. Und da wirklich selbst reflektiert zu sein, hey, wenn wir 20, 25 Jahre miteinander zusammen sein wollen, dann müssen wir uns ja beide entwickeln, weil
Voll.
wenn das nicht passiert, ja, dann habe ich ein Problem. Und es ist eigentlich schade, dass man da so unreflektiert rangehe oder manche.
Und ich meine, ich weiß es, als ich jetzt vor also 21,5 Jahren geheiratet habe. Ich bin relativ, also schon reflektiert reingegangen. Ich habe mir an meinem Hochzeitstag ging es mir echt schlecht, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, woher soll ich jetzt wissen, was ich in 20 Jahren will? Das weiß ich doch jetzt nicht. Ich habe mir einen ganzen Stapel an Beziehungsliteratur gekauft an meinem Hochzeitstag. Wir haben uns nach der Hochzeit hingesetzt und überlegt, wollen wir Kinder haben, wollen wir keine? Und ich habe auch ganz klar gesagt, schon bevor wir das entschieden haben, wenn dann 50-50. Ich mache das mit den Kindern nicht allein, also vergiss es einfach, weil sonst habe ich lieber keine. Und das hat bei uns ganz gut geklappt. Aber ich habe auch keinen Ehevertrag, beziehungsweise wir haben einen Ehevertrag, weil jeder hat einen Ehevertrag, wenn man
Sehr gut.
heiratet. Nur die Menschen glauben das ja immer nicht. Wir haben halt diesen staatlichen Ehevertrag und ich fand dich sehr cool in dem Podcast-Interview recht interessant, was du gegeben hast, wo auch die Steffi heißt sie, gell, wo sie dann gefragt hat, naja, warum ist denn das Thema Ehevertrag so ein Problem und warum tun sich denn die Menschen so schwer damit, einen Ehevertrag zu machen? Und ich höre das ja auch immer und immer wieder, so unromantisch und, aber in Wirklichkeit heiratet jeder mit einem Ehevertrag. Nur halt
Ja.
mit dem quasi Standardmodell. Und wo du gesagt hast, dann habe ich doch lieber das, oder die Steffi hat es gesagt, dann habe ich doch lieber das Advanced-Modell oder das, was ich mir selber ausgesucht habe mit meinem Partner, meiner Partnerin zusammen. Warum tun sich die Leute so schwer?
Ich glaube, dass letzten Endes mit dem Ende der Ehe ja ein Scheitern verbunden ist, ja. Und Scheitern ist bei uns assoziiert immer als was Negatives, ja? Und wenn du in dieser eigentlich schönen Zeit doch wieder ans Scheitern denkst, ja, dann glaube ich, schafft man es nicht, rational das zu trennen, sondern man projiziert das immer automatisch auf das Hier und Jetzt. Und wie gesagt, es ist kein schönes Thema. Ja, es ist nicht so, dass ich das nicht verstehen kann, dass da solche Gedanken kommen, weil auch wie läuft es in der Praxis ab? Es gibt immer Streit bei diesem Thema, ganz, ganz oft, weil ich bin mir mit meinem Gegenüber meistens eben nicht in allen Punkten einig. So, und da irgendwie die Angst zu haben, etwas in Gefahr zu bringen, dass man vielleicht wirklich hinterher erkennt, oh Gott, das passt wirklich nicht, ja. Aber das dann so klar zu haben, was machst du dann mit dieser Information? Ich glaube, das ist wirklich, wenn man sich das selber hinterfragt, ist es vielleicht auch teilweise die Angst vor der Wahrheit, ja. Weil man kann das immer so schön auch für jemand anderen als guten Ratschlag mitgeben und nee, das musst du auf jeden Fall machen. Oder ich höre auch mal ganz oft, ja, das, also in meinem Freundeskreis machen das alle, also ich nicht, aber das sind alle so. Und da so richtig selber in die eigenen Wunden vielleicht auch reinzugehen. Ich glaube, das ist schwierig und deswegen ist es nach wie vor unromantisch und auch, man sagt, oder, ne, es ist ja auch immer, ich könnte jetzt 100 Argumente dafür aufzählen, aber dieses Gefühl, was die Menschen haben, das bleibt ja. Da kann ich mich 100 Mal hinstellen und sagen, aber du hast ja trotzdem einen Ehevertrag, der Standard ist. Ja, das weiß man vielleicht dann spätestens auch in diesem Moment rational. Oder man kann es aufnehmen, aber man kann es ja nicht fühlen. Und ich glaube, so diese Ebene, Bewusstsein, aber trotzdem Gefühle, das ist die Kunst, das eben oder doch übereinander zu bringen. Ja, ich habe auf der einen Seite die rechtlichen Dinge, aber auf der anderen Seite auch die Emotionen. Und das ist, glaube ich, so das Grundproblem.
Ja, voll. Und das wäre halt, ach, ich fände es halt so cool, wenn die Leute tatsächlich das Scheitern schon viel früher nicht als eben etwas Negatives mit einbeziehen, sondern auch eben bewusst haben, dass Scheitern möglich ist. Ich meine, ich habe geheiratet, mir war an meinem Hochzeitstag, hatte ich ständig die Scheidungsquote im Kopf, wo ich mal gedacht habe, okay, die Chancen stehen nicht so gut, dass das jetzt hier läuft für den Rest meines Lebens. Aber ich mache es jetzt trotzdem. Naja, schauen wir mal. Aber was kann ich tun, dass es läuft? Also mir war das so bewusst beim Heiraten. Vielen Menschen ist es
Verrückt.
bewusst, gell? Ich habe halt schon viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht vorher, weil ich hatte eine beschissene Jugendliebe und musste da viel aufarbeiten und viel bei mir hinschauen und so. Und deswegen war ich da schon in einem Stück weit in einem starken Bewusstsein. Und dieses einzuplanen, es könnte scheitern, hilft halt aus meiner Sicht, die Beziehung viel besser zu pflegen. Nicht, dass quasi man das Negative schon mit einplant, sondern dass man sagt, okay, was kann ich denn tun, dass wir nicht scheitern? Weil die meisten Paare, die ich erlebe, die sich dann trennen, weil eben die Affäre aufgeflogen ist oder weil die Fremdliebe halt jetzt die bessere Variante wäre oder so, die haben sich halt auch viele Jahre überhaupt nicht um sich gekümmert. Vor allen Dingen, wenn Kinder kommen. Weil wenn Kinder kommen, dann verlieren sich die Paare so aus den Augen. Da ist ja nicht nur die rechtliche Seite, sondern auch die emotionale Seite fällt hinten runter. Und dann stehen beide plötzlich da und sagen, Scheiße, wo sind wir denn als Paar geblieben? Deswegen finde ich eben dieses, wie du gesagt hast, das eine ist das Rechtliche, das andere sind die Emotionen. Und sich um beides gut zu kümmern, wäre ja schon eine gute Idee für Paare von vornherein. Also deswegen finde ich es so großartig, dass du auch diese Arbeit tust und dass du auch diese Aufklärungsarbeit tust. So. Welche typischen Fehler siehst du denn, wenn die Ehen geplant werden? Ich meine, also du hast es auch in deinem Buch geschrieben, dass die Kosten für die Hochzeit, ich weiß nicht, die liegen ja bei durchschnittlich 14.000 €. Ich finde es immer so, what the heck? Also, ich habe damals für 4.000 € geheiratet, das weiß ich noch. Das war auch echt so das, was wir uns gerade noch so leisten konnten. 14.000 € finde ich schon krass. Und vor allen Dingen, wenn dann eben Paarberatung ins Haus steht oder eben eine Krise, dann heißt immer, das ist zu teuer. Oder ich höre das auch oft, ja, dann müssen wir ja das ganze Geld den Anwälten geben. Also auch das, aber für die Hochzeit blasen sie es raus, ist unfassbar. Also was sind so aus deiner Sicht so diese krassen Fehler, die die Menschen machen, wenn sie eben Ehen planen, wenn sie sich in eine Familiengründung stürzen, sozusagen aus romantischen Gründen? Was würdest du anders machen oder denen raten?
Tatsächlich, das, was ich immer wieder sage, spielt in eurem Kopf die Scheidung durch. Ja, was bedeutet das? Was bedeutet euer Leben im Falle einer Scheidung? Weil ganz oft habe ich ja das Problem in Familien oder ja doch letzten Endes in Familien. In der Ehe funktioniert ja irgendwie alles, ja? Und das böse Erwachen kommt dann, wenn eben die Trennung im Raum steht, ja? Man probiert irgendwie alles so drumrum zu balancieren, ja? Da fühlt es sich vielleicht auch gar nicht so schlecht an. Er hat verdient, sie hat mehr zu Hause gemacht, aber irgendwie war ja ein Ausgleich da. Man ist auch nicht in den Urlaub gefahren, man ist essen gegangen. So ganz ungerecht fühlte es sich nicht an. Und dann plötzlich realisierst du im Fall der Trennung, wenn du mal schwarz auf weiß hast, was dich eigentlich diese ganzen Jahre gekostet haben, ja, dann mal wirklich unterm Strich, weil du vielleicht siehst, ah, guck mal, er konnte sein Vermögen aufbauen, er hat hinter sein Haus da, da ist schon was abbezahlt worden, ich stand aber nicht im Grundbuch drin, er hat aber auch immer die Raten gezahlt, da realisierst du das dann, ja. Und ich glaube, das ist eben ein wirklich großer Fehler, dass man sich darüber keine Gedanken macht, wenn man Ja sagt. Und deswegen sage ich immer, was bedeutet für euch Ehe und vielmehr natürlich das mit der Ehe verbunden oder die mit der Ehe oft verbundene Familiengründung? Was bedeutet das für euch konkret? Ja, wie du auch gerade schon gesagt hast, was möchte ich denn eigentlich? Möchte ich später zurückstecken für die Familie oder möchte ich das eigentlich gar nicht? Ja. Und wenn wir sagen, wir schaffen das schon, wir machen das beide, wir unterstützen uns. Was bedeutet denn konkret diese
Genau.
Unterstützung? Wie sieht die denn aus? Bedeutet das, du verdienst heute mehr als ich? Das wäre ja auf den ersten Blick, würde das bedeuten, wenn einer zurückstecken muss, mache ich das, weil ich verdiene ja weniger. Bist du dafür wirklich bereit? Weil, ja, oder sagt man, man steckt dann als Familie generell den Standard, schraubt man ein bisschen runter, damit trotzdem beide arbeiten gehen können. Aber wie wird normalerweise gelebt? Es wird sich da tatsächlich als Gemeinschaft gesehen, wenn es passt, ja. Und dann aber in so einzelnen Punkten eben wiederum nicht. Und ich glaube, das ist so das Grundding, was jeder machen sollte. Seht ihr euch wirklich als Gemeinschaft, als Wirtschaftsgemeinschaft oder eben nicht? Wie versteht ihr euch selbst? Wenn man da wirklich ehrlich reflektiert darüber reden würde, würde man Fehler vermeiden. Und ich glaube, dass, ja, da würde ich sagen, da müsst ihr ansetzen.
Wie oft kommt es denn in deiner Arbeit vor, dass Untreue als Trennungsgrund eine Rolle spielt? Ich meine, bei mir ist es, also klar, ich bin auf Untreue
Daily Business.
spezialisiert, gell? Das ist halt bei mir immer so. Ich versuche ja die Beziehungen, also ich versuche ja den Menschen zu helfen, ihre Beziehung zu retten und aufrecht zu erhalten, wenn sie denn eine gute Beziehung haben. Manchmal sage ich ja, die Untreue ist euer geringstes Problem und es ist eigentlich ganz gut, dass das jetzt so zum Vorschein gekommen ist, damit ihr wirklich auch weiterkommen könnt im Leben. Aber manche Beziehungen sind auch tatsächlich gute Beziehungen. Es ist Untreue passiert und die lieben sich noch und wollen weitermachen. So, das ist mein Job. Aber wie oft ist es denn bei dir? Also, und natürlich begleite ich auch Trennungen, keine Frage. Mit, ich möchte jetzt mit der neuen Person weitermachen, weil das mit der alten ist tatsächlich nicht mehr das, was ich habe mich verändert oder die andere Person hat sich eben nicht verändert. Ich erlebe das ganz oft. Frauen in den 40ern, die anfangen eben so ihre Persönlichkeitsentwicklung zu machen und sich auf den Weg machen und die Männer eben nicht. Tatsächlich, also gerade noch in meiner Generation 50 plus und so, ist ja für Männer und Persönlichkeitsentwicklung ist noch ein bisschen ein zähes Thema oft oder eben sich selbst reflektieren und dann hat eben einer eine Affäre oder eben, also manchmal ist es die Frau, manchmal ist es der Mann so. Ich erlebe immer noch häufiger, dass die Männer die Affären haben und dann eben die Trennung im Raum steht oder was ich noch immer wieder sehe, ist, wenn die Frau die Affäre hat, dass sie dann bei der Trennung umso krasser über den Tisch gezogen wird, weil die Männer das so übel nehmen und die Frauen dann aus schlechtem Gewissen alles unterschreiben, was ihnen da unter die Nase gelegt wird und so. Also
Ja.
das finde ich auch so krass. Wie erlebst du das Thema Untreue in deiner Arbeit?
Kann jetzt nicht sagen, dass das bei mir der Schwerpunkt ist und auch nicht, dass das der allerhäufigste Trennungsgrund ist. Untreue spielt aber immer wieder überall eine Rolle, ja. Auch wenn ich jetzt überlege, ne, letzte Woche auch wieder ein Gespräch gehabt, wo es auch darum ging, dass dann in einem sehr engen Freundeskreis der Betrug stattgefunden hat, ne? Und das sind natürlich so Sachen, das begegnet dir immer wieder, oder dass man auch teilweise Doppelleben aufdeckt, ne, über Jahre, dass da einfach so ein Grundvertrauen auch kaputt ist. Und das macht natürlich auch viel. Also das, da merke ich immer, da wird dann halt auch alles in Frage gestellt. Und dann bist du ja auch in der richtigen Sinnkrise, wenn du sowas rausfindest, ne, wenn du ein Doppelleben, wenn du merkst, dass dein Partner ein Doppelleben hatte. Und was du aber gerade schon gesagt hast, ist natürlich, dass wenn Untreue mit im Spiel ist, dass die emotionale Ebene nochmal sich komplett verändert, ja. Aus Wut natürlich, ja. Wenn man dann auch im Nachhinein Dinge herausfindet, ja. Das sind auch immer solche Geschichten, wo ich merke, das macht was mit den Menschen, das verängstigt die auch, ja. Also verängstigt die im Sinne von, ja, so, die verlieren so das Vertrauen ins Leben. Und da merke ich einfach, dass das, ja, die Menschen total bewegt, ne? Und ich hatte jetzt auch eine Sache, wo es auch eben genau um diesen Fall ging. Und du dann auch Seiten in dir siehst, hervorkommen, oder die in dir hervorkommen, die du vielleicht auch selber gar nicht geglaubt hättest, dass die in dir sind. Ja? Also, dass man dann vielleicht wirklich auch sagt, als Betrogene oder als Betrogener, so, jetzt reicht's, jetzt will ich auch das, jetzt will ich alles haben, ja, jetzt wirklich, jetzt will ich denjenigen nochmal bestrafen, das ist natürlich moralisch verwerflich, ja, aber dass auch da wieder Gefühle und Emotionen in diese Richtung hochkommen, ist Natürlich, ja. Und natürlich kannst du das immer als Korrektiv wieder gerade rücken und da irgendwie schauen. Aber dann ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Dynamik in so einem Rechtsstreit drin. Das darf man auch nicht vergessen. Und ich hätte gerade auch noch einen Gedanken. Und zwar, jetzt habe ich ihn verloren. Ich glaube, er kommt jetzt gleich nochmal
Der
wieder
kommt
hoch.
schon wieder. Genau.
Ja,
Ich.
aber wie gesagt.
Na, mach.
Nee,
Ganz.
also es ist auf jeden Fall immer wieder auch ein präsentes Thema, ja. Und wie du auch gerade genau gesagt hast, mit dem über den Tisch ziehen, ja, oder alles unterschreiben, das ist tatsächlich so. Jetzt habe ich meinen Gedanken auch wieder. Ja, das ist so. Man unterschreibt viel, viel mehr. Man möchte einfach nur, dass es irgendwie Schadensbegrenzung, so nach dem Motto, ach, es ist egal, ja, es ist egal, nimm das ruhig, dieses schlechte Gewissen ist so omnipräsent. Habe ich auch einen Fall, der wirklich, wirklich, wirklich sehr krass war, wo ich auch gesagt habe, okay, ich muss jetzt hier nochmal alles verschriftlichen, auf das, was Sie jetzt hier verzichten. Das steht eigentlich in gar keinem Verhältnis, ne? Und da komme ich auch sofort in die Haftung rein. Das ist definitiv so. Und da sieht man wieder, dass eben Emotionen ein schlechter Berater sind. Weil hinterher, mit ein bisschen Abstand, ja, wirst du das ganz anders wahrnehmen und reflektieren. Das berichten mir auch Menschen, ja. So, ach Mensch, das hätte ich nicht machen sollen, ja. Aber du bist in dieser Sekunde einfach wirklich davon gesteuert. Und was ich auch immer sage, tatsächlich auch ansprechend auf dieses Thema oder passend. Ich merke zum Beispiel, wenn, also wir nehmen jetzt einfach mal der Fall, es trennt sich ein Paar, ja, die Frau trennt sich auch. Und es gibt vielleicht noch gar niemanden neuen, sondern wirklich, weil man sagt, okay, das passt nicht mehr, ich möchte mein eigenes Leben haben. Aber vielleicht lernt man dann auch im Laufe der Zeit jemanden kennen. Und ich habe es da auch schon erlebt, dass das einfach nochmal eine neue Dynamik wieder
Ja,
mit
toll.
reinbringt. Und das wird dann gar nicht gerne gesehen. Und der Rat ist dann eigentlich, gucken Sie, dass es irgendwie nicht erkenntlich oder dass es
Ja,
erkennbar
genau.
wird. Ja? Weil wenn Sachen nicht abgeschlossen sind, ja, kann dir das auch mal einiges zerschießen.
Ja, voll. Also ich erlebe da halt echt die wüstesten Stories. Ich habe auch eine ne Kundin, die berichtet gerade, dass ihr Mann, also die hat sich tatsächlich über eine Affäre getrennt, aber die Ehe war schon seit Jahren tot, es hat sich nie was geändert, dann hatte sie eine Affäre, dann hat sie sich eben getrennt, weil sie gesagt hat, ja, okay, die Ehe ist es nicht mehr. Und der Mann ist so auf die Barrikaden gegangen und macht ihr das Leben immer noch zur Hölle, obwohl er jetzt eine neue Partnerschaft hat und sie nicht. Und hat jetzt auch, also sie hat neulich gesagt, dass die Verfahrenspflegerin, das ist die, die sich für die Kinder, also die um sich um die Kinder.
Erfahrungsbeistände.
Oder Verfahrensbeistand, irgendwie sowas, dass er sie quasi schon geprimed hat, dass sie jetzt die böse Schlampe ist, die fremdgegangen ist und jetzt quasi die schon wie vorher so, wie soll ich sagen, so eine Verurteilung von ihr hat und ihr jetzt auch in dem ganzen Verfahren das Leben das sehr schwer macht, weil die das auch sehr verurteilt. Ich finde, dass da immer zu kurz geguckt wird, weil es ist immer Fremdgehen, ist quasi immer das Böse. Aber was vorher in der Partnerschaft passiert ist, das wird ja nie beleuchtet, letzten Endes bei einer Trennung, sondern da ist immer nur die eine Person quasi, die fremdgegangen ist, ist die Böse und kriegt dann auch noch da den Ärger jetzt auch noch gerichtlich, obwohl sie dieses Verfahren beantragt hat, weil der Partner sich nie um Absprachen einhält, damit sie gesagt hat, sie will, dass die Kinder einfach mal einen geregelten Ablauf haben und er zerschießt es immer und deswegen hat sie das gewollt, dass sie sich da gerichtlich einigen und er hat sie jetzt quasi wie schlecht gemacht und hat halt jetzt auch noch diese Nachteile. Ist es rechtens? Also darf jemand da irgendwie Partei beziehen in so einem Verfahren? Ich meine, die Schuldfrage gibt es ja nicht mehr eigentlich, oder? Bei einer Scheidung ist ja schon in den 70er Jahren abgeschafft worden. Aber die moralische Komponente ist ja auch bei Anwälten oder bei Juristen ja mit am Start. Die sind vielleicht selber betrogen worden oder sind selber irgendwie. Also wie ist das? Ist das okay, wenn da die Emotionen mit reinkommen im beruflichen Kontext?
Das ist das Familienrecht, wie es ja einfach genauso in der Praxis ist, was du gerade beschreibst. Also natürlich erstmal ganz klar. Der Verfahrensbeistand hat natürlich sich keinerlei Urteil darüber zu erlauben, wer jetzt hier der Böse ist von den Eltern, weil das ist ja auch außerhalb seiner Kompetenz. Und am Ende geht es darum, dass der Verfahrensbeistand immer sich eben darum bemüht, dass das Beste für das Kind eben als Lösung gefunden wird. Aber wie ist denn die Realität? Die Realität ist, überall habe ich Sympathie, Antipathie, ich bilde mir eine Meinung und wo kann ich das so wunderbar im Familienrecht? Und das ist natürlich genau das Problem, dass dann natürlich trotzdem solche Dinge auch hier, man könnte ja auch sagen, die Verfahrensbeiständin könnte eigentlich auch entsprechend darauf reagieren, dass solche Aussagen vom Vater gemacht werden, ja. Das zeigt ja eigentlich auch schon ein ganz bestimmtes Bild, ja. Aber eben je nachdem, wo vielleicht auch meine eigene Geschichte eine Rolle spielt, bin ich natürlich davon geprägt. Und das finde ich auch ist ganz wichtig zu wissen, gibt ja keiner zu, ja. Das ist aber einfach so. Und Anwälte, Verfahrensbeistände, Richter, wir sind alle Menschen. Und solche Dinge, wenn es um Emotionen geht, wenn du Emotion und Recht nicht trennen kannst, was im Familienrecht der Fall ist, ja, dann wirst du auch nicht immer die eine Wahrheit haben. Es gibt ja auch gar nicht immer die eine Wahrheit, denn du hast eine ganz andere Perspektive auf die Dinge als dein Partner. Ne? Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, dann wie gesagt noch ein Dritter, der auch wieder eine Situation beurteilt, der war ja nicht komplett mit dabei und trotzdem muss er sich irgendwie ein Bild machen. Und das ist super, super schwierig und so bringen natürlich unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Meinungen auch immer unterschiedliche Ergebnisse hervor. Das ist einfach so. Du hast den einen Richter, der auch da sagt, so nach dem Motto, weiß ich nicht, ich bin der Meinung, dass man mit, wenn das Kind 6 Jahre alt ist, so und so viele Stunden arbeiten kann und der andere, ups, sieht es aber wieder anders. Also auch hier spielen natürlich alles, ne, in einem Maße, spielt aber letzten Endes eine Rolle, ja, kann man sich nicht von frei machen. Deswegen sage ich ja auch immer, wirklich Verfahren zu führen, gerade auch im Kindschaftsrecht, ja, das ist wirklich, man kann es eigentlich nicht anders sagen, meistens gibt es nur Verlierer, ja, weil man gibt sich auch in eine Situation, wo plötzlich vier verschiedene Menschen irgendwie dann da sitzen, der Richter, der Verfahrensbeistand, am besten noch der Psychologe, der ein Gutachten erstellt hat, dann die Anwälte noch, ja, jeder hat irgendwie eine Meinung zu der ganzen Sache, es ist eine Eigendynamik. Und am Ende bist du in einem Verfahren, was du eigentlich so nie gewollt hast, ja. Und manchmal kommt man einfach nicht darum, um Verfahren zu führen, gar keine Frage. Das ist ja auch eben, ne, unsere Gesellschaft, die Entwicklung von uns Menschen. Wie gehen wir eben mit bestimmten Dingen um? Die führt natürlich dazu. Aber ja, genau was du beschreibst, das ist das Problem. Ich kann alles irgendwie auslegen.
Ja, krass. Und es ist Esther Perel, also ich weiß nicht, kennst du Esther Perel? Die finde ich weltweit beste Paartherapeutin. Sie hat mal den Satz gesagt, das Opfer einer Affäre muss ja nicht zwingend das Opfer in der Partnerschaft gewesen sein. Also man weiß ja nie, was ist vorher alles gelaufen. Wie viel Einblick hast du auf die Beziehungsdynamik oder auf die Paare so auch vor der Trennung, also im Sinne von, was da vorher gelaufen ist? Oder ist es eher, wo du sagst, ich will darüber auch gar nichts wissen, weil ich möchte mich hier gar nicht irgendwie emotional da involvieren oder eben, ich meine, du vertrittst ja die Person, die dich beauftragt hat, also nach deren, du hast ja da die Aufgabe quasi für die Person, die dich gebucht hat, sozusagen das Beste rauszuholen. Aber wie viel Einblick hast du denn generell in die Beziehungsdynamik oder ist es so gar nichts? Also ich finde dich sehr reflektiert und ich mochte deine Podcast-Interviews. Also ich habe ein paar eben von dir angehört und finde es auch cool, wie du eben auch Beziehung reflektierst. Wie geht's dir mit den Paaren? Schaust du da in die Beziehung oder eher weniger?
Auch hier, das Familienrecht ist meiner Meinung nach nicht ohne Emotion und ohne den Blick hinter die Fassaden machbar. Natürlich würden jetzt auch viele sagen, Mensch, Frau Kollegin, das geht ja gar nicht, Sie müssen das doch trennen, das Rechtliche vom Emotionalen, ja, dann hätten Sie kein Familienrecht gewählt. Sorry. Ja, also das ist für mich nicht trennbar und man muss sich ja auch in die Person hineinversetzen. Die kommen ja an einem Zeitpunkt zu mir, wo etwas ganz Schlimmes in ihrem Leben passiert. Egal, ob du jetzt die Trennung gewollt hast oder eben nicht. Es ist ein Riesenumbruch. Und da hat man ja ein Mitteilungsbedürfnis, ja. Es gibt immer auch den Punkt, wo ich sage, ne, das kann ich jetzt hier überhaupt gar nicht leisten. Da müssen Sie sich bitte noch Unterstützung holen. Das sage ich auch Jede meiner Mandanten, bitte holen Sie sich psychologische Unterstützung, weil irgendwo, ja, ist auch mein Tag
Ja.
begrenzt, ne, und auch meine Fähigkeiten sind begrenzt. Aber jemanden abzuholen, jemanden emotional auch zu verstehen, ja, weil es ist natürlich auch nicht immer eine Rechtfertigung oder ist eine Entschuldigung, aber es erklärt doch einiges tatsächlich, ja. Wie habe ich mich denn gefühlt? Wie bin ich denn überhaupt dahin gekommen? Und oft spielen natürlich auch gewisse Beziehungsmuster, Strukturen auch im Rahmen der Scheidung eine Rolle, ja. Also wenn ich zum Beispiel sage, oder ich trage vor, meine Mandantin hat die Karriere des Mannes gefördert, ja, und dann wird gesagt, nee, hat es überhaupt nicht gemacht, so nach dem Motto, da muss ich das ja schon irgendwie darlegen, wie denn
Ja.
die Beziehung war. Und dann steige ich natürlich auch da direkt in diese Thematik ein. Und ich glaube einfach, dass es auch da ganz, ganz wichtig ist, dass man jemanden hat, von dem man sich auch verstanden gefühlt. Weil auch hier bekomme ich das auch manchmal mit, oder wenn wir dann auch, wenn ich Berichte bekomme, ja, dass man da das Gefühl hat, so abgebügelt zu werden. Ich finde, das ist im
Ja.
Familienrecht falsch. Ja, natürlich sind wir für das Rechtliche da, aber auch hier bist du ja irgendwie durch Emotionen in diese Situation gekommen. Und wenn du da kein Verständnis für hast,
Ja, sehr
ja, weiß ich
gut.
nicht, ich glaube, dann hat man das falsche Rechtsgebiet. So, aber das ist
Ja,
meine
ja,
Meinung.
ja.
Für andere sehe ich
Ja,
es ganz
voll.
anders, ne? Und ich merke übrigens auch, genauso wie Männer und Frauen haben beide Mitteilungsbedürfnis.
Ja.
Beide haben dieses, sie wollen das erzählen. Und ich sage auch immer, ich erfahre ja in so einem Erstgespräch meistens viel, viel mehr als alle Menschen
Ja,
in dem
voll.
Freundeskreis herum.
Ja.
Ja, so, also auch dieses, ja, wir haben ja seit Jahren nicht keinen Sex mehr miteinander
Ja,
gehabt.
voll.
Das ist etwas, das höre ich regelmäßig. Ja,
Ja.
da lief schon gar nichts mehr. Also das sind Sachen, die kommen ja auch von selbst. Ja, und da muss man, glaube ich, dann das richtige Maß finden und sagen, okay, hier ist jetzt vorbei, aber am Ende interessiert mich ja auch immer die Geschichte hinter den Menschen.
Ja. Ja.
Sonst würde ich, weiß ich nicht, sonst würde ich nur Vertragsgestaltung im
Ja.
Unternehmen machen.
Ja, cool. Und damit hast du auch die nächste Frage schon beantwortet, die ich da aufgeschrieben habe, ob du eben Paare in die Paarberatung, in die Mediation, eben psychologische Unterstützung anrätst und tust du ja. Und du hast es jetzt auch die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage, die perfekte Vorlage geliefert, weil ich habe hier aufgeschrieben und das ist mir so stark im Kopf geblieben. Da gibt es so eine berühmte Hollywood-Scheidungsanwältin und die hat mal den Satz gesagt, naja, wenn sie nicht mit ihrem Mann vögeln, tut es eine andere. Also ist es ein
Hat sogar meine
Marketing?
Hebamme zu mir gesagt.
Die Hebamme,
Also
Alter.
sie hat, meine Hebamme hat das gesagt, sie hat das nicht so direkt formuliert, aber
Ja.
der Sinn dahinter war schon sehr, 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 sehr ähnlich,
Ist
ja.
ja spannend, oder? Also, was sagst du dazu, weil du ja gesagt hast, du hörst es ja auch nicht selten, dass da schon lange kein Sex mehr gelaufen ist und so. Und das ist in Affären. Ich meine, wie oft habe ich dieses, dass die eine Person sagt, boah, scheiße, ich habe keinen Bock auf Sex gehabt und jetzt plötzlich vögeln wir wieder wie schon seit 10 Jahren nicht mehr. Wenn die Affäre aufgeflogen ist, ist es bei mir, also bei den Paaren ganz krass. Das ist so ambivalent, aber durch die Verlustangst und es wird der Partner und die Partnerin plötzlich wieder attraktiv. Sie entdecken wieder ihre Sexualität. Also im Idealfall, nicht alle natürlich. Aber was würdest du sagen, ist es tatsächlich ein häufiges Thema? Also hast du ja schon gesagt. Oder ist es jetzt von der Hollywood-Anwältin so ein Marketing-Thema oder in so ein Reichweiten-Thema, Provokationsthema oder was würdest du sagen?
Ich glaube, hinter die Fassaden zu gucken und dann da ins Sexleben einzutauchen, das zeigt dann doch auch bei langen Beziehungen eher, ja, dass sie recht hat tatsächlich. Also das ist auch das, was ich mitbekomme. Nicht immer, ja. Auch hier gibt ja auch manche, die sagen, ja, das ist ganz plötzlich gewesen. Das war mir gar nicht klar, hatte ich auch schon, aber doch eher. Wenn es gerade auch lange Beziehungen waren oder lange Ehen waren, dann ist es das. Ich glaube, dass da viel Wahres dran ist. Ich möchte aber auch hier ganz klar betonen, ja, ich bekomme ja auch Situationen mit. Gott sei Dank ist es bei mir ja nicht allzu weit verbreitet, aber auch tatsächlich ja wirklich schlimme toxische Beziehungen,
Ja.
ja. Und da ist natürlich so eine Sache, natürlich hast du da keinen Bock auf deinen Partner. Punkt, ja. So, und in einer normalen, intakten Beziehung. Ja, also wir sprechen jetzt nicht von Gewalt. Ja, wenn da dieses Thema nicht existent ist, also wenn es das da nicht gibt, Ich glaube, dann hast du echt ein Problem. Ja? Das
Mhm.
sage ich als Scheidungsanwältin, aber auch als Mensch dahinter stehen, weil ich glaube, das ist etwas, was langfristig so nicht funktioniert. Wie gesagt, ne? Ganz, wir sprechen hier einfach davon, ja, von einer Beziehung, die wir wahrscheinlich als Norm jetzt betiteln würden.
Ja.
Und das ist schon, glaube ich, auch irgendwo eine Gefahr. Ja, das hat natürlich viele Ursachen. Warum existiert das? Warum gibt es das? Warum finde ich meinen Partner nicht mehr attraktiv? Aber wenn du das nicht hinterfragst, wenn du da nicht an dir arbeitest, also meine Meinung ist, wenn du nicht an einer Beziehung aktiv arbeitest, immer, ja, und ich bin auch 17 Jahre in einer Beziehung und ich weiß, es gibt immer Höhen und Tiefen. Das wissen wir ja auch. Über lange Beziehungen geht es nicht immer nur steil
Ja.
bergauf. So, du musst daran arbeiten und du musst meiner Meinung nach auch auf allen Ebenen arbeiten. Und wenn du das nicht verinnerlichst und nicht verstehst, ja, dann landest du schneller bei mir als gedacht.
Ja, voll. Und da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, wenn man schon vor der Ehe eigentlich gar nicht drüber reden kann, was passiert denn, wenn es scheitert? Ich meine, mein Mann und ich, wir waren an dieser Stelle, wir haben gestritten, 3 Jahre lang, Nacht für Nacht sind wir an
Wow.
der Kante gesessen und fanden keinen Ausweg, bis ich dann eben mich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt habe. Und das ist auch, das sagt einem auch vor der Ehe keiner, dass irgendwann eine Sexflaute kommt, dass das mit den Kindern, die hormonelle Umstellung, ich war also nach der, eigentlich nach beiden Geburten, war das bei mir wie aus, wo ich mir gedacht habe, also, what, wo ist es hin? Die Sexualität, war weg. Also erstmal bis zum Abstillen und dann kam das langsam wieder. Das wissen auch die Männer alle nicht. Die haben keinerlei Einblick auf die hormonelle Situation der Frau. Die reden nicht drüber und wir haben auch nicht drüber geredet, weil wir das nie gelernt haben. Und da ist wieder dieses Kommunikation über rechtliche Dinge, über was passiert, wenn es scheitert, was passiert, wenn wir sexuell mal irgendwann nicht mehr
Ja.
auf einer Welle sind. Da ist wieder, wie du sagst, die Beziehungspflege ist das A und O, um nicht bei dir zu landen. Ja, krass.
Und ich glaube auch, Shadia Delis in Woman on Fire hat auch kürzlich auch schon im Podcast gesagt, bevor du zum Scheidungsanwalt gehen sollst, darfst einmal deine Hormone checken. Und ich glaube auch
Ja,
da,
voll.
ne, so das Ganzheitliche zu verstehen
Ja.
oder auch Ehe, also deswegen, ich bin ja auch Team Ehe, obwohl ich Scheidungsanwältin bin und ich glaube einfach, dass eine gesunde, lange Partnerschaft etwas Tolles ist, ja, unter dem Konstrukt der Ehe finde ich das super, weil man auch einfach finanziell abgesichert ist, mit einem individuellen Ehevertrag noch viel, viel besser. Aber dass man hier auch einfach sieht, ja, wir verändern uns, wir verändern uns in der Persönlichkeit, unsere Hormone spielen eine Rolle in unserem Leben, ja. Also einfach, dass man da wirklich auch klar reflektiert, es sind so viele äußere Faktoren, die eigentlich wichtig sind. Und da gilt, glaube ich, überall, Vorsicht ist besser als Nachsicht, ne? Haben ist immer besser als brauchen.
Ja.
So, in allen Sachen. Und ich
Aha.
glaube,
Sehr cool.
das
Ja.
passt einfach zu dem, ne, zu diesem Ansatz. Und ja, deswegen lieber auch an Scheidung denken, wenn du eigentlich gar nicht daran denkst, ja, und nicht den Fehler wie alle anderen machen.
Weil dann ist es tatsächlich auch, dann ist die Motivation da, in die Beziehung zu investieren, wirklich die schwierigen Gespräche zu führen, die unangenehmen. Nur jetzt bist du mir eingefroren. Verdammt, liegt es jetzt? Ah, jetzt bist du wieder da. Ich glaube, bei mir ist das Internet gerade abgekackt. Wir haben hier so einen krassen Sandsturm gerade. Ich bin auf Fuerteventura und hier ist so ein krasser Sandsturm, aber das ist eben da. Ich hänge am LAN, aber jetzt warst du mir kurz weg, weil bei mir die Internet. Ach, Gott sei Dank hat die jetzt bis so lang gehalten. Aber bin
Ja,
glücklich.
habe ich auch gerade gedacht, ja.
Ja, sehr gut. Also ich fand es jetzt schon mal sehr, sehr cool, wie wir eben in die Beziehungen eingetaucht sind, aber eben auch den rechtlichen Aspekt mit reingepackt haben. Also ganz, ganz, ganz lieben Dank dafür. Ich
Gerne, gerne.
würde noch mal das Wort an dich geben. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, oh, das würde ich gerne allen Langzeitpaaren mitgeben? Irgendwas, was wir jetzt noch nicht beleuchtet haben? Gibt es irgendwas, was du sagst, das müssen die Leute noch unbedingt wissen?
Ja. Gibt es tatsächlich, wo du gerade das Thema ansprichst, ja, ich plädiere immer dafür, ne, setzt euch hin vor der Ehe, macht einen Ehevertrag, aber auch da, wenn ihr zu dem Punkt kommen solltet, nee, wir brauchen heute keinen, ja, wenn ich meine Beziehung pflege, gehört für mich eben auch da Vertragspflege mit dazu. Gibt es vielleicht Situationen in unserem Leben, die sich geändert haben? Kann ich da, wie gesagt, vielleicht eine Anpassung nehmen? Ich glaube, ganz wichtig ist immer, dass man auf Augenhöhe bleibt und auch finanziell und dass man da vielleicht im Laufe der Beziehung ja, einfach auch nochmal wie einen Kassensturz macht, abrechnet. Ja, wie ständen wir denn heute da? Wie
Cool.
können wir gucken, dass das gerecht ist, dass das fair ist, damit man eben nicht irgendwie in diese Situation kommt, dass eine Waage oder dass so eine Wippe, ja, und es geht immer weiter in zwei verschiedene Richtungen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz toxisch und schwierig dann hinterher. Und dass man da einfach immer den Partner mitnimmt. Und dann, glaube ich, ja, hat man schon mal viel getan. Und wenn nicht, dann merkt man eben auch da wieder früh den Absprung und sagt,
Ja.
okay, dafür ist das Leben viel zu schade. Jemand, der mich nicht wertschätzt, der nicht mich als
Ja.
gleichberechtigten Partner sieht, den möchte ich auch gar nicht an meiner Seite haben.
Und ich weiß ja von dir auch, dass man Ehevertrag auch machen kann, wenn man schon lange verheiratet ist. Also das ist ja nicht zwingend vor der Ehe, sondern man kann das ja auch noch eintüten. Und ich meine, in meiner Ehe ist zuerst war ich halt diejenige, die sich um die Kinder gekümmert hat. Mein Mann hat verdient. Wir haben zwar beide Teilzeit gearbeitet, schon immer, weil ich wollte immer arbeiten und ich wollte das eben 50-50 aufgeteilt haben. Auch wenn die Kinder krank waren, ist er genauso zu Hause geblieben wie ich und so. Jetzt ist es umgekehrt, jetzt verdiene ich halt deutlich mehr und mein Mann ist bei mir angestellt. Aber ich denke auch, dass wir uns da nochmal zusammenhocken dürfen und überlegen dürfen, was würde denn passieren. Ich meine, wir haben jetzt so eine Pflegedingsbums-Vollmachtsvereinbarung, also diesen ganzen vertraglichen Schlums gemacht, wenn irgendwas passiert und Unfall und Krankheit.
Vorsorge, ja.
Genau, und das ist ja auch schon mein trockenes
Ja.
Tragwerk, gell? Auch nicht so lustig, das zu machen, aber auch geguckt, dass die Kinder eben, dass unsere Kinder sind erwachsen, aber dass die, wenn uns jetzt irgendwas passiert, dass die dann wissen, okay, was ist für sie zu tun und wie kommen sie eben an die Passwörter oder sowas.
Ja.
Auch um sowas sich Gedanken zu machen, aber klar, auch das Thema eben Trennung, Scheidung, finanziellen Ausgleich und so denn zu regeln, finde ich auch echt sehr cool. Und da habe ich auch vielen Dank für dein Buch, fand ich nochmal sehr inspirierend, auch für mich persönlich. Und hier zum Abschluss jetzt für den Podcast, also an alle HörerInnen da draußen. Ich verlose eins von Saskias Büchern. Und zwar hast du jetzt die Möglichkeit, bis zum 5. Januar eine E-Mail zu schicken. Und zwar an mich, an kontakt@melanie-mittermeier.de und mir zu schreiben, was du aus dieser Podcast-Folge für dich am besten mitgenommen hast. Also wo du sagst, boah,
Das finde
das
ich
war
schön.
für mich wertvoll, das fand ich richtig cool. Und zwischen allen, die in ihr E-Mail schicken, verlose ich dann Saskias Buch. Also ihr habt die Möglichkeit, ein Buch zu bekommen. Und deswegen nochmal vielen Dank, Saskia, auch, dass du dieses tolle Buch geschrieben hast und dass du dich jetzt hier auch für dieses Podcast-Interview zur Verfügung gestellt hast, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist so, so wichtig und ich danke dir von Herzen.
Ja, vielen lieben Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich ja, freue mich jetzt schon für die Gewinnerin und genau, ja, geht offen durchs Leben und vor allen Dingen begegnet eurem Partner auf Augenhöhe.
Ja, voll. Und ich verlinke natürlich in den Shownotes Saskias Instagram-Account, weil der lohnt sich wirklich, den anzugucken und dem zu folgen. Und natürlich auch, wo du das Buch kaufen kannst und so weiter. Also es kommt alles in den Shownotes. So, und wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit. Arrivederci. Ciao, ciao. Danke, liebe Saskia. Tschüss.
Tschüss.
Neben der tollen Verlosung von Saskias Buch läuft auch noch aktuell die Aktion fürs Liebe Leben Premium Membership. Und zwar kannst du jetzt in diesem Jahr noch bis zum 31.12. kannst du noch Mitglied werden und zwar zum alten Preis von 59 € und ohne Aufnahmegebühr. Ab dem 1.1. kostet das Membership dann für neue Mitglieder 69 € pro Monat, was aber immer noch ein absolutes Schnäppchen ist. Genau. Und ab dem 1.1. kostet es auch wieder Aufnahmegebühr. Also jetzt ist eine verdammt gute Gelegenheit, um Mitglied zu werden. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.